Ein herzliches Willkommen zur Sendung Eisberg voraus. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind in der zweiten Sendung unserer zweiten Staffel und wir möchten mit euch ein ganz besonderes Thema behandeln, denn wir haben viele Zuschriften auch bekommen und immer wieder wurden wir angesprochen, wie es sich damit verhält. Es geht um politisches Engagement und Demonstration. Mit mir im Studio heute ist der Simon Janssen. Schön, dass du da bist und danke, dass du mit uns dieses Thema besprichst. Du bist ja als Büchermissionar unterwegs. In Deutschland kennt man dich. Mit einem Bücherwagen bist du auf Tour, oft mit deiner Frau zusammen. Und ihr verteilt viele Bücher, ja, wahrscheinlich Tausende und Zehntausende Bücher auf diesen Demonstrationen und auch außerhalb dieser Demonstration. Und das ist eine Sache, worüber ich heute mit dir sprechen möchte. Und natürlich so ein bisschen so allgemein, wie ist es eigentlich mit dem Engagement von Christen in der Politik? Worauf ist da zu achten? Ist das überhaupt zu empfehlen? Und natürlich auch die Demonstration. Vielleicht die erste Frage. Du bist ja relativ viel unterwegs. Du lernst viele Menschen kennen. Du sprichst mit sehr vielen Menschen. Und gerade wenn du jetzt auf diesen Demonstrationen unterwegs bist, was sind das für Menschen, denen du dort begegnest?
Also es ist wirklich ein bunter Mix. Es sind ganz verschiedene Menschen aus ganz verschiedenen Klassen. Ärzte, Arbeiter, also Intellektuelle, Akademiker, aber auch ganz einfache Arbeiter aller Couleur. Und das sind Menschen, ja, wie du und ich oder wie ihr auch. Und die haben große Herausforderungen auch in ihrem Leben, auch gerade in Bezug auf das, was wir gerade erleben, wie wir das auch erleben, diese ganze Krise gerade. Und sie versuchen, Lösungsansätze zu finden, wie sie dem Herr werden können, wie sie ja auch ihre Familie versorgen können, auch mit diesem Ganzen, was gerade passiert, umgehen können. Und es sind ganz friedliebende Menschen. Es wird ja oftmals im Fernsehen berichtet, dass es halt linke und rechte Gruppen auch sind oder viele Gruppierungen, die da so unterwegs sind.
Extremisten.
Extremisten, die halt nichts Gutes im Schilde führen oder böse Absichten haben. Und wir können wirklich durch die Bank einfach sagen, wenn wir dort auf diesen Demonstrationen sind, das sind Menschen wirklich, mit denen man ganz tiefe, freundliche, wertschätzende Gespräche führen kann, die sehr hilfsbereit auch sind. Also ich habe das oft erlebt, wenn ich mit dem Bücherwagen jetzt alleine unterwegs war, weil keiner da war, der mich begleiten konnte, dass sie dann gleich ihre Hilfe angeboten haben. Und gleich gesagt haben, Mensch, du musst ja die Treppen hier hoch, wir packen hier alle an. Oder ich habe auch erlebt, dass Menschen gekommen sind und wirklich gesagt haben, können wir mithelfen beim Verteilen.
Also gläubige Menschen?
Gläubige Menschen, aber auch Menschen, die einfach was machen wollen. Also die wirklich denken so, Mensch, das ist ja was Gutes. Das ist ja etwas, wo man was weitergibt, was den Menschen hilft, was man ihnen in die Hand gibt und die einfach unterstützen wollen, sehr hilfsbereit einfach sind, von Grund auf. Also wir haben nie jemanden erlebt jetzt uns gegenüber, auch wenn er jetzt das Buch abgelehnt hat, dass er jetzt wirklich ausfallend geworden wäre oder dass uns jetzt irgendwie vor die Füße geschmissen hätte, sondern auch wenn sie es jetzt nicht gehabt oder nicht haben wollten, haben sie es zurückgebracht, haben sich immer bedankt im Nachhinein.
Also, welche Bücher verteilt ihr?
Also vorrangig den großen Kampf, weil der große Kampf diesen Abriss der Geschichte der letzten 2000 Jahre hat und die Probleme, die darin beschrieben werden, sich jetzt ja wiederholen, aber noch in viel größerem Ausmaß. Und das ist das, was die Menschen dort gerade, ich sag mal, sehr beschäftigt, weil sie diese Fragen sich stellen, worauf steuert das alles hin? Was passiert eigentlich im Hintergrund? Sie können es nicht wirklich verstehen und erkennen. Und was kommt auf uns auch zu? Und das Buch beschreibt, ich sag mal, diesen Teil, den die Menschen jetzt gerade auf den Demonstrationen auch, beschäftigt am allerbesten und holt sie dort ab. Ja, und wir erleben auch immer wieder, wie Menschen uns rückmelden, wie sehr es ihnen geholfen hat.
Also das Buch zu lesen.
Das Buch zu lesen. Sie haben es auch ganz gelesen. Wir haben Leute getroffen, wieder getroffen auf Demonstrationen, die es dann komplett auch schon gelesen hatten und begeistert waren. Ich erinnere mich noch, wo wir in Kassel waren, da hatten wir einen jungen Mann, da habe ich, glaube ich, 2 Stunden mit geredet, der das Buch immer wieder in höchsten Tönen gelobt hat und er seine Familie weitergegeben hat. Und die ganze Geschichte, die Reformationsgeschichte, konnte der mir wirklich wiederholen. So im Detail. Und mit so einer Begeisterung. Da kann man sehen, also was für gewaltige Wahrheiten dort in diesem Buch enthalten sind, die die Menschen jetzt sehr bewegen und ansprechen. Auch Menschen, die gesagt haben, wo ist eure Gemeinde? Wo können wir hingehen? Wir würden uns gerne taufen lassen. Auch diese Reaktion haben wir gehabt. Menschen, die dadurch einen längeren Kontakt gekommen sind, wo Bibelstunden entstanden sind, die auf dem Weg sind, die teilweise jetzt schon mitverteilen auf diesen Demonstrationen oder auch woanders. Also die wirklich dafür Feuer gefangen haben.
Was würdest du denn sagen? Also wie viele Menschen dort sind denn gläubige Menschen? Also sind da Christen bei oder andere Glaubensrichtungen?
Da sind auch sehr viele Christen. Das ist sehr interessant zu sehen, die auch dann singen dort. Wo wir jetzt in Köln waren, da war so eine Unterführung. Und wir standen dann am Ende der Unterführung, da war der Zug fast zu Ende. Und die kamen uns alle entgegen. Und irgendwann hörten wir so ein vertrautes Lied von guten Mächten, wunderbar geborgen, ne? Kam da so ein echten Chor von 10 Leuten, Christen, und haben dort ihr Lied gesungen. Und ich muss wirklich sagen, ich habe sehr viele Christen. Es kommt immer darauf an. Also im Osten nicht so, das ist ja irgendwo auch klar. Das ist mehr atheistisch geprägt dort. Aber hier im Westen und ganz speziell in gewissen Städten, in Paderborn, habe ich so viele Christen getroffen, die mich dann nachher auch verabschiedet haben. Gottes Segen! Ne? Also an mir vorbei, Gottes Segen, weil die wussten ganz genau, dass es einen christlichen Inhalt hat, das Buch. Und haben letztendlich auch sich so verabschiedet. Ne, also man wirklich sieht, dass auch viele Christen sehen, dass da Dinge sind, die sie ja nicht so unterstützen wollen oder wo sie auch wirklich ein Bewusstsein dafür schaffen wollen, da müssen wir wirklich was anders machen oder anders denken. Und ich hatte jetzt auch, wo wir in Siegen waren, jetzt am Montag, hatte ich mit einem älteren Mann gesprochen, der hat einen Hauskreis gehabt mit 20, 30 Leuten, einen Rentner, der jeden Tag so einen Männerkreis hatte, gebetet hat, und Glaubenskurs mit Menschen durchgeführt hat, um die auch dann auf die Taufe vorzubereiten. Sehr aktiv. Und die haben auch das Buch alle genommen und waren sehr, sehr, sehr dankbar. Und die sind halt, ich sag mal, an gewissen Punkten haben sie halt noch, da sind sie noch ihr Lehren so ein bisschen aufgesessen. Ich meine, mit dem Sonntag ist es irgendwo klar. Aber auch Vorentrückung, das hört man halt immer wieder, ist so ein Thema. Und natürlich muss man immer gucken, wie weit kann man gehen in so einem Gespräch. Das muss sich auch entwickeln, ne? Aber grundweg sind sie sehr offen. Ich merke nicht, dass sie so dialogscheu sind oder auch nicht lernbereit oder korrigierbereit wären, sondern dass sie wirklich durchweg offen sind, einen offenen Dialog suchen und dazulernen wollen. Das ist mal ganz spannend.
Jetzt habe ich die Bilder gesehen aus Brüssel. Du warst ja auch in Brüssel dabei.
Genau.
Ihr habt ja tausende von Büchern da gehabt, auch in vielen Sprachen habe ich gesehen. Jetzt hat man die Bilder ja auch gesehen, wo viel also Gewalt und Auseinandersetzung da war. Also ich habe gesehen, wie sich da Demonstranten mit Polizeikräften, nicht duelliert, sie haben sich angegriffen, sind aufeinander los. Es wurden Dinge geschmissen, kleine Böller und so Rauchgranaten. Es wurden auch irgendwelche Gegenstände geschmissen auf die Polizeikräfte. Jetzt hast du, du warst ja da und vielleicht auch bei anderen Demonstrationen, hast du es oft gesehen, dass da so eine Gewaltbereitschaft vorherrschte?
Überhaupt nicht. Also jedenfalls nicht von Seiten der Demonstranten, wie ich das jetzt wahrgenommen habe. Also die waren sehr friedliebend und haben halt versucht, wirklich auf eine friedliche Art und Weise ihr Anliegen den Politikern klarzumachen, dass sie halt etwas verändern wollen in diese Richtung oder verändert haben wollen, dass sie damit nicht einverstanden sind. Es waren immer einzelne Gruppierungen, Antifa links, rechts, die dann halt vermummt dann dort für Furore gesorgt haben. Es war nicht oft, dass wir es erlebt haben, einmal in Leipzig. Dort haben wir auch gesehen, was man halt so, ich sag mal, in den Mainstream-Medien nicht so mitbekommt, wie das gezielt teilweise gesteuert wird, damit halt die Medien, die großen Medien, die richtigen Bilder bekommen, um es nachher dann so darzustellen, so war es auch in Brüssel leider, dass die Demonstranten aggressiv durch die Bank halt vorgegangen sind, gewaltbereit waren, und damit überhaupt erst diesen Konflikt ausgelöst haben, dass die Polizei so vehement mit Wasserwerfern und alles gegen sie vorgehen mussten. Und sie haben wirklich versucht, das, ja, ich sag mal, friedlich zu lösen. Aber dieser Konflikt, der wurde halt immer wieder angeheizt von diesen einzelnen Leuten, die gar nicht zu den Demonstranten jetzt gezielt gehörten und haben dadurch halt alle unter einen Kamm geschert.
Okay. Ja. Das sind so die Bilder, die man sieht dann auch in den Medien. Ja. Also du sagst aber, generell ist da nicht so eine hohe Gewaltbereitschaft. Das ist eher so ein bisschen reingesteuert. Aber die Menschen dort sind friedliebende Menschen. Man kann gut mit ihnen reden.
Total, die liegen dir in den Armen teilweise. Die die sind auch teilweise von ihrem praktischen Leben her. Ich habe mit Leuten gesprochen, die haben einen Hof, die leben komplett autark stellenweise. Die sind sehr, sehr, sehr weit, was gewisse Gesundheitsprinzipien angeht, wo ich dann immer beschämend sagen muss, ich bin da noch gar nicht. Und wo ich sehe, wo Gott auch da ein Volk hat, wo er Menschen ganz gezielt vorbereitet, die ich denke auch, die Gott auch nutzen wird, dass Archen auch entstehen können. Die sind ja schon da. Ihnen fehlt nur noch die richtige Botschaft.
Mit Archen meinst du?
Also so Landsitze, Einzellagen, wo man wirklich auch mit mehreren Geschwistern dann vor Ort und wenn diese Menschen sich dann wirklich bekehren, wenn sie es verstehen, wo das eigentlich alles hinführt und dass es eigentlich ein wunderbarer Gott ist, der versucht, ja dieses Böse aufzuhalten oder uns vorzubereiten, ihm zu begegnen. Und dass dieser Plan, den er gemacht hat, ja einfach genial ist und dass sie eigentlich schon diesen Plan schon sehr weit ausgeführt haben, aber dass sie noch diese Erkenntnis eines Erlösers, eines Erretters von Sünde und der Sünde selbst noch nicht bewusst ist.
Das ist immer die große Frage, die so dahinter steht, wenn man diese Bilder sieht in den Medien und sich sagt, Christen sollen dabei sein. Was führt Christen sozusagen in diesen Herd der Gewalt? Also warum sollten sie dabei sein? Es ist gut zu hören, dass du sagst, es ist gar nicht so. Das ist so ein bisschen was inszenierte Gewalt, aber am Rande, also trifft nicht auf die Demonstranten zu. Das sind eigentlich Menschen, die eher besorgt sind um ihre Rechte, wie auch immer. Es ist gut zu wissen. Danke für diesen Einblick mal.
Und muss auch dazu sagen, also wir haben das nie erlebt, dass wir irgendwie in Konflikte hineingeraten sind, weil das könnte vielleicht jetzt auch eine Sorge sein für den einen oder anderen, der vielleicht Angst hat, dass er da irgendwie in welche Gewalt-Auseinandersetzung hineingerät. Bei uns war es immer der Fall, dass Gott uns wirklich bewahrt hat. Also wenn mal was gewesen ist. Es war aber auch nur in Leipzig und dann in Brüssel war es jetzt ziemlich heftig, sag ich mal. Aber auch da haben wir so einen tiefen Frieden erlebt und so einen Schutz und so eine Bewahrung. Wir haben sehr viel dafür gebetet, auch im Vorfeld wurde gebetet und auch währenddessen. Und wir haben wirklich ja, Gottes Engel, die Gegenwart der Engel gespürt und den Schutz und die Bewahrung. Keinem ist was passiert. Letztendlich waren wir alle zerstreut, aber nachher waren alle gesund wieder zusammen und konnten freudig und dankbar ihres Weges gehen.
Ja, ich erinnere mich, ich habe die Bilder live mitgesehen. Ich hatte ein bisschen Sorge um euch, weil ich das so viele Tränengas gesehen habe. Und gedacht, also ich glaube, ihr habt auch was abbekommen.
Ja, ja.
Ich habe auch die vielen Bücher gesehen, die da, also es wurden ja unzählige verteilt, aber es waren auch einige, die kaputt gegangen sind im Zuge dieser Ausschreitung. Und da fragt man sich natürlich oft, inwiefern sozusagen die Christen da denn mitmachen sollten, wenn man diese Bilder sieht. Ja. Ist ja oft die Frage, sollen wir uns da überhaupt politisch engagieren? Also sollen wir überhaupt diese Demonstration begleiten? Das wäre vielleicht das nächste Thema, was ich mit dir mal ansprechen will. Ja. Inwiefern sich Christen überhaupt politisch engagieren sollen. Das wird ja immer wieder gefragt. Wir bekommen auch oft die Fragen von den Zuschauern, gerade wenn es um diese Demonstration geht. Und hier müssen wir uns vielleicht mal überlegen, was wissen wir eigentlich aus der Bibel? Welche Texte kennen wir eigentlich, die uns vielleicht ein bisschen helfen, zu verstehen, ob wir so eine Dinge mitmachen sollen oder allgemein politisches Engagement vorantreiben sollen oder lieber nicht? Also ich bin mir sicher, du hast da schon drüber nachgedacht. Zu welchen Lösungen bist du gekommen oder welche Geschichten sind dir eingefallen, die man vielleicht biblisch herannehmen kann, um das ein bisschen zu untersuchen?
Ja, also erstmal so allgemein gesagt, ist es einfach so, dass Politik ja ein breites Spektrum an Motivationen vertritt und dass letztendlich dadurch wir ja in Sachen hineingezogen werden, die wir gar nicht beherrschen oder kontrollieren können. Letztendlich werden diese Dinge uns kontrollieren und beherrschen. Wir hatten auch jemanden im Hauskreis bei uns, der ist der AfD beigetreten, ist ein überzeugter Christ gewesen oder ist er immer noch. Und der hat dann auch erkannt, dass es in eine Richtung ging, die er nicht mehr persönlich mit seinem Glauben und seinem Gewissen vereinbaren konnte, weil du hast so viele verschiedene Strömungen in einer Partei und letztendlich hält dich das dann auch davon ab, wirklich noch klar zu erkennen, was ist jetzt der richtige Weg und lasse ich mich jetzt missbrauchen, werde ich jetzt gebraucht für etwas, was gar nicht zielführend ist und gar nicht im Sinne Gottes ist, das ist halt so eine Eigendynamik. Und das ist mal so allgemein gesagt so zum Thema ja, Politik oder dass ich mich da nicht dran beteiligen sollte. Ne? Mhm. Weil das sich vermischt ganz schnell mit Agenden oder Hintergründen, die da nicht mehr mit unserem Glauben vereinbar sind.
Nun ist es ja so, dass gerade wenn Menschen diese Demonstration sehen, auch die Ausschreitungen, die da oft gezeigt werden, dass sie sich dann überhaupt die Frage stellen, ist es für Christen überhaupt dran, sich auf diese Art und Weise politisch zu engagieren. Und ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht und mich gefragt, gibt es denn Beispiele, die wir aus der Bibel kennen? Also kennen wir irgendwelche Personen oder Geschichten oder Texte, die uns helfen zu verstehen, ob und wie weit wir uns politisch engagieren sollen? Du hast die Frage bestimmt auch schon gestellt, da bin ich felsenfest überzeugt von. Ist dir irgendwas eingefallen, also irgendwelche Geschichten oder irgendwelche Personen, wo du sagst, hier könnten wir uns ein Beispiel nehmen?
Also eine Person, die, glaube ich, da mit größtem Beispiel vorangegangen ist, ist Jesus. Das hat mich eigentlich am meisten fasziniert. Er hat nie versucht, auf die Politik direkt Einfluss zu nehmen, sondern er hat versucht, den Menschen von Sünde zu überführen und dadurch das zentrale Problem des Menschen oder der Menschheit zu offenbaren, aber durch sich selbst die Gnade, die er anbietet, auch die Lösung zu schaffen. Und das ist auch, was wir auf den Demonstrationen halt immer wieder erleben. Die Menschen, die suchen nach Lösungen. Sie suchen nach wirklichen Ansätzen, die was taugen, die wirklich sie weiterbringen im Leben. Und es gibt ihnen keiner irgendwelche gescheiten Antworten. Es gibt dann den Spiritismus, es gibt dann die Charismatik, Esoterik auch ganz viel. Ich muss sagen, dass viele Demonstranten halt, man sucht ja irgendwo eine Spiritualität, die einem weiterhilft. Mhm. Und größtenteils ist es da tatsächlich die Esoterik. Und wir haben als Christen eine so wichtige Botschaft. Weil diese Menschen sind offen, sie sind hungrig, sie sind durstig. Sie wollen wirklich verstehen. Und wir können sie genau da abholen und sagen, es gibt da etwas, etwas viel Größeres als das, was wir jetzt hier gerade sehen. Es ist nicht ein Virus, was äußerlich ist, sondern ein Virus, was wirklich innerlich uns zerstört. Und das versuche ich den Menschen auch immer wieder zu vermitteln, dass das nur die Lösung sein kann, dass da jemand ist, und das ist so, der sie wirklich von diesem Urproblem, was im Herzen wurzelt, befreien kann. Und das ist auch mal das, was Jesus sehr stark im Fokus gehabt hat, den Menschen halt von Sünde zu überführen und ihm zu helfen, die Erlösung und das Heil in ihm zu erkennen und anzunehmen.
Glaubst du, Jesus würde auf diese Demonstration gehen?
Definitiv. Also es ist ja so, er ist ja auch zu den Zöllnern, er ist zu den Sündern gegangen. Da wurde er ja auch sehr stark für verurteilt von den Pharisäern, dass er sich darauf, ich sag mal, herabgelassen hat, mit so welchen Menschen zu verkehren. Oder vielleicht auch seinem Ruf hätte schaden können. Aber diese ganze Politik dahinter war ihm nicht wichtig, sondern er hat das Menschenherz gesehen, was nach Erlösung gesucht hat, was nach Wahrheit gesucht hat. Und das war sein Bedürfnis, auch zu diesen Menschen zu gehen. Ich glaube, das ist auch für uns ein Anspruch zu sehen. Und ich kann euch wirklich sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, da sind Menschen geballt, dicht geballt, die so suchend sind, so offen sind, so ehrlich und aufrichtig auch sind, auch wenn sie verirrt sind. Aber sie haben den richtigen Anspruch. Sie wollen wirklich die Wahrheit erkennen. Und Schwester Weiz sagt auch, dass jeder ehrlich aufrichtige Mensch die Wahrheit erkennen wird. Das ist eine starke Aussage. Und ich glaube persönlich, dass unter diesen Menschen ein großer Prozentteil ist, der wirklich aufrichtig nach Wahrheit sucht. Mhm. Und dass es deswegen gerade so eine wertvolle und wichtige Arbeit ist, den Menschen dort zu begegnen. Genau, also wie Jesus es auch gemacht hat.
Das ist ein guter Punkt. Also Christus ist immer dahin gegangen, wo viele Menschen zusammen waren. Also er hatte natürlich auch seine Zeiten für sich alleine, wo er aufgetankt hat. Aber wenn da irgendwo Volk versammelt war, ist er hingegangen und hat das Evangelium vom Reich Gottes gepredigt. Also hat die Menschen auf Gott hingewiesen. Das ist vielleicht so ein Punkt, den man anbringen kann und sagen könnte, eigentlich, wenn Menschen zusammenkommen, Christus ist eigentlich immer, hat immer versucht, da Kontakt hinzukriegen. Das ist, glaube ich, so ein... Allerdings, eine Sache muss man sagen, was Christus auch nicht gemacht hat, da will ich mal ein Zitat vorlesen von Ellen White aus des Testimonies for the Church, Band 9, auf Seite 218. Da habe ich eine Übersetzung und es heißt, zum wiederholten Male wurde Christus gesetzliche und politische Fragen zur Entscheidung vorgelegt. Aber er schlug es aus, sich in zeitliche Angelegenheiten zu mischen. Er stand auf Erden da als das Haupt des großen und geistlichen Reiches, das er gekommen war aufzurichten, des Reiches der Gerechtigkeit. Seine Lehren erklärten deutlich die veredelnden, heiligenden Grundsätze, welche dieses Reich regierten. Er zeigte, dass Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Liebe die leitenden Kräfte im Reiche Jehovas sind. Finde ich ein bemerkenswertes Zitat. Also damals haben wohl viele Menschen versucht, Christus in politische Entscheidungen mit reinzuziehen. Zum wiederholten Male, sagt Ellen White, wurde er aufgefordert, Stellung zu nehmen zu politischen Problemen oder Debatten. Aber er hat es vermieden, also er hat dazu Stellungnahme verweigert. Es war nicht sein Ruf. Er hat ganz anders das Reich Gottes gepredigt. Und jetzt darf man das, glaube ich, nicht falsch verstehen, dass Christus deswegen so den Abstand zu den Leuten gesucht hat. Da waren Leute da, die hatten politische Fragen, wie sie auch heute in der Welt sind. Und Christus hat Kontakt mit ihnen aufgebaut und hat versucht, ihre Gedanken auf das Reich Gottes zu lenken, anstatt sich an irdische Reiche zu binden. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
Genau, und das ist auch der Punkt, warum wir wirklich rausgehen und zu diesen Menschen gehen, dass wir ihnen diese ewigen Dinge wirklich vor Augen führen. Dass wir gezielt dafür beten, dass Gott ihre Herzen auch dafür öffnet, dass wenn wir diese Gespräche führen, dass sie merken, dass es etwas viel, viel Wichtigeres gibt, für das es zu leben gilt. Und sie sind auch oftmals hoffnungslos verzagt. Ich weiß noch, wo wir damals in Dortmund waren, da war dieser Corona-Info-Tourbus unterwegs und da waren auch immer größere Versammlungen. Und da hat sich dann so aufgelöst alles und da blieb eine Person dort stehen, eine Frau. Und die war so zerknirscht innerlich und man hat es richtig gesehen. Und wir waren dann noch da, meine Frau und ich. Und die kam dann zu uns gelaufen und hat dann gesagt, ich schaue mir ja jeden Tag mehrere Videos an von Querdenkern und also Aufdeckern in dieser ganzen Szene. Aber es gibt mir irgendwie keinen Frieden. Ich finde darüber keine Ruhe und ich werde immer ruheloser und ich weiß nicht, wie ich das lösen soll. Und vielleicht könnt ihr mir ja helfen. So ungefähr, das war wie so eine Vorlage. Und wir haben wirklich 2 Stunden mit dieser Frau dort gesprochen, bis wir an einem Punkt waren mit ihr, wo sie gesagt hat, ich bin ja eigentlich Katholikin, ne? Ich habe Kommunion gehabt, aber was ist mit dem Kreuz eigentlich? Könnt ihr mir das nochmal erklären? Und die wollte wirklich von uns, sie hat uns gefragt, könnt ihr mir das Kreuz nochmal erklären? Und dann haben wir ihr das nochmal erklärt und sie war so tief berührt und getröstet und gestärkt. Und das ist genau das, was das Schönste ist, dass wir dort Menschen haben, also verirrte Schafe, die so hungern und dürsten nach Wahrheit, nach Gerechtigkeit, nach Trost, nach Hoffnung. Und wer kann das mehr geben als wir? Durch Christi Gnade, durch das, was wir selber erleben, durch unser Zeugnis. Und das ist so eine schöne Erfahrung. Jedes Mal hast du diese offenen, suchenden Menschen, auch gerade auf diesen Demonstrationen. Und du kannst Gespräche wirklich ohne Ende führen. Also du hast Möglichkeiten und Gelegenheiten, man kann nur motivieren. Erlebt es selber einmal. Wir haben jetzt viele Geschwister, die das zum ersten Mal gemacht haben und die große Bedenken hatten. Mich dann auch gefragt haben, wie ist das? Und jetzt hörst du, dass sie so viele andere anstecken, dass sie so begeistert sind, weil sie sehen, Gott hat dort ein Werk vorbereitet. Das sind Menschen, die er für uns vorbereitet hat, denen wir gezielt helfen können.
Es war ja bisher immer so, dass Straßenmission relativ schwierig war. Also man hat viele Stunden verbracht und mit wenigen Leuten wirklich tiefe Gespräche gehabt. Also sowas, zumindest meine Erfahrung. Und das ist jetzt auf diesen Demonstrationen, auf diesen Versammlungen heute doch anders, zumindest was man hört von den Geschwistern, weil eben die Menschen offen sind, weil sie Fragen haben, weil sie wollen Zukünftiges wissen, also was geschieht. Sie brauchen Hoffnung, sie sehen sich nach Gerechtigkeit. Absolut. Die Punkte, die du aufgezählt hast. Und das alles finden sie in Christus. Nur die meisten suchen gar nicht von sich aus. Also es ist total gut, wenn Geschwister da sind, so ein bisschen helfen, darauf hinzuweisen, weißt du, da gibt es jemanden, der kennt dich ganz genau und der liebt dich und der möchte dir Trost geben und Hoffnung und Frieden und Gerechtigkeit. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Lass mich noch so einen kleinen Sprung machen. Ja. Wenn wir über Politik sprechen und jetzt das Engagement auf den Demonstrationen ist ja die eine Sache. Würdest du eigentlich sagen, als Christ kann man da mitgehen oder nicht mitgehen auf der Demonstration?
Also ich sag mal so, man hat ja eine Schnittmenge in dem Punkt, dass sie sich ja für die Gewissensfreiheit einsetzen. Und das ist ja, was wir als Christen unbedingt tun sollten. Dass wir wirklich den Menschen dazu zu verhelfen, dass sie eine freie Gewissensentscheidung treffen können. Nicht aus Zwang, nicht aus Druck, wie es geschieht gerade. Dass ja durch Verlockungen, durch Vorteile Menschen zu etwas gezwungen werden, das ist einfach nicht der richtige Weg. Sondern dass man ihnen das erklärt, ne, die Vor- und Nachteile abwiegt und dass jeder für sich frei entscheiden kann, ohne Druck. Und das ist ja eine Schnittmenge, wo wir wirklich merken, da gehen wir auch total mit, aber letztendlich sind wir nicht dort, um, ich sag mal, gegen das Regime anzukämpfen in dem Sinne, sondern wir wollen den Menschen dort vor Ort helfen, wirklich die Wahrheit in Christus zu erkennen, aber natürlich auch ein Zeichen dafür zu setzen. Es geht ja nicht nur um die Menschen dort, sondern es geht ja um ganz Deutschland, es geht ja auch um die Regierenden. Sie sind ja auch gefangen in gewissen Dingen und sie brauchen auch Buße, sie brauchen auch Umkehr. So sagt uns auch die Bibel in Römer 13, dass letztendlich der Staat dazu eingesetzt ist, das Gute zu belohnen. Aber wir sehen halt, dass dadurch, dass viel Beeinflussung auch gerade in den oberen Riegen stattfindet, Menschen sich Dingen verschreiben, auch unter Zwang dort, weil da so ein Druck ausgeübt wird auf die Politiker, die dann dazu führen, dass sie Dinge umsetzen und tun, die schaden, der Gesellschaft schaden und auch im Gegensatz zu dem stehen, was Gott uns eigentlich in seinem Wort redet und sagt, dass sie diesen großen Maßstab, den Gott uns in seinem Wort gegeben hat, eigentlich immer mehr den Rücken kehren. Und dass wir, genau wie damals auch Johannes der Täufer oder viele andere Reformatoren auch, das Unrecht aufgedeckt haben, im Sinne auch, dass auch die oberen, also regierenden Könige damals, auch zur Buße finden können. Sie brauchen ja auch so sehr das Heilmittel. Sie brauchen auch so sehr Erkenntnis von Sünde, Buße. Und ich denke, da passiert auch mittlerweile mehr bei uns jetzt, ne? Dass dazu wirklich aufgerufen wird oder dass da auch ein Hinweis gegeben wird, dass auch diese Menschen wirklich das erkennen können, dass die auch adressiert werden. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, wo wir auch versuchen, natürlich ja, zu helfen, allen Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit zu finden.
Und ich glaube, Johannes der Täufer, den du erwähnt hast, glaube ich, auch ein gutes Beispiel. Also weil Johannes, also er hatte kein politisches Amt, aber Johannes war, also er war geradlinig und er war, er hat keine körperliche Gewalt angewendet. Er hat sozusagen geistlichen Krieg geführt. Also er hat versucht, das Unrecht aufzuzeigen, aber auch gleichzeitig sozusagen die Leute, die er adressiert hat, nicht nur angeklagt und verdammt, sondern er wollte, dass sie sich verändern. Also er hat seinen Weg gehabt. Jetzt, das war bei Johannes, also interessantes Vorbild, Johannes der Täufer.
Ja.
Jetzt wissen wir auch von anderen Leuten in der Bibel, die wirklich auch politische Ämter bekleidet haben. Johannes hat ja keins gehabt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel denke an Daniel, vielleicht das berühmteste Beispiel, oder seine drei Freunde, die waren ja richtig in der Politik engagiert. Ist es das, was wir anstreben sollen? Also sollen wir uns wirklich, ich sag mal, parteipolitisch versuchen, Einfluss zu gewinnen, um das Land in die richtige Richtung zu drehen?
Gute Frage. Ich denke, dass es nicht unsere Aufgabe ist, aber Gott stellt uns ja an gewisse Punkte. Also das haben sie sich ja nicht ausgesucht. Daniel, Salomo, sie wurden ja in so ein Amt hineinberufen von Gott und sie haben es nicht von sich aus jetzt versucht, irgendwie politischen Einfluss zu nehmen, sondern sie standen an dieser Stelle und haben durch ihre Gottesfurcht, durch ihre Gebet und ihre Weisheit, die sie dann auch bekommen hatten von Gott, wirklich auch den König Nebukadnezar damals, ja, letztendlich zum wahren Schöpfergott hingeführt. Und ich denke, das ist wunderbar, wenn so etwas passiert, wenn wir Einfluss nehmen können in einer gewinnbringenden Weise, Art und Weise, um auch diese höher gestellten Klassen, auch Regierenden, Politiker in diesem Sinne zu erreichen.
Also wenn man sozusagen in der Politik engagiert ist, dann ist es ein Platz. Aber man sollte nicht extra versuchen, sich jetzt in die Politik reinzubegeben, also in die Parteipolitik. Sich jetzt nicht einer Partei anschließen, um zu sagen, ich will mit der Partei versuchen, die Welt zu verändern. Das ist vielleicht so ein bisschen das, was wir bei Daniel sehen und seinen Freunden. Die sind ja wirklich da reingekommen. Auch bei Josef vielleicht ähnlich. Oder Josef, der damals über Ägypten geherrscht hat. Eine ähnliche Situation. Ich denke gerade an einen Vers in Jeremia 29. Stimmt das? Gucken. Jeremia 29 und dort Vers 7. Und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn. Denn in ihrem Frieden werdet auch ihr Frieden haben. Also hier gibt es einen Brief von dem Propheten Jeremia an die Weggeführten, an die, die in der Gefangenschaft sind, sozusagen die in der Gefangenschaft von Babel sind. Und der Aufruf ist, such der Stadt Bestes. Also versuch sie nicht zu bekriegen, öffentlich den Kampf zu erklären, sondern such der Stadt Bestes. Versuch das Gute zu machen, wenn ihr schon in dieser Misere steckt, in dieser schlechten Situation steckt. Und das ist, ich meine, wir reden hier von Babylon. Die sind Gefangene in Babylon. Und jetzt sagt er hier nicht, begehrt gegen sie auf und versucht, die Stadt zu vernichten. Er sagt, such der Stadt Bestes, versucht, die Menschen zu Gott zu führen. Das finde ich beeindruckend.
Absolut.
Und ein gutes Vorbild. Also ich meine, das ist ja hier Gottes Wort an die Weggeführten in Israel. Und das ist für uns vielleicht auch wichtig zu wissen. Er sucht der Stadt Bestes, wenn wir uns schon engagieren. Das hat Daniel versucht. Das haben seine drei Freunde versucht. Das hat Josef versucht. Sie waren treue Leute. Sie waren in der Politik und haben versucht, das Beste zu suchen fürs Volk, für die Stadt, fürs Land. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
Das ist auch was, ich glaube, sehr Gott viel wichtiger ist. Nicht, dass wir jetzt die Wahrheit den Menschen so, ich sag mal, vor die Ohren hauen, ja? Sondern wie wir das tun. Unser Charakter, unser Wesen, der Geist, der dahinter steckt, nämlich nicht um Recht zu haben, nicht um zu sagen, wir haben die Wahrheit, sondern da ist jemand, der durch diese Wahrheit in dir einen ganz neuen Menschen machen kann, der wirklich in Harmonie mit anderen zusammenleben kann und in Frieden zusammenleben kann. Das, was menschliche Verordnungen und Gesetze niemals bewirken können, kann Gottes Gesetz, wenn es ins Herz hineingeschrieben wird, durch das Wirken des Heiligen Geistes bewirken. Und das ist die einzigste Lösung. Wir sagen den Menschen auch immer wieder, wohin führt das? Ich meine, wenn man jetzt Erfolg hätte mit dieser Unternehmung, eine neue Regierung zu stellen, ne? Würde nicht dasselbe Übel wieder hervorkommen? Das große Problem ist hier im Herzen. Und das kommt immer wieder hervor. Und es kann nur dadurch ausgemerzt werden, indem das Richtige, das Original, wieder ins Herz hineinkommt. Das ist die einzigste Lösung eigentlich für diese ganze Problematik.
Das sehen wir vielleicht in der Französischen Revolution. Also der alte Adel sozusagen wurde abgesetzt, neue Regierung kam rein und das Gleiche ging von vorne los. Vielleicht sogar noch schlimmer als vorher.
Richtig.
Also da hat man nicht in dem Sinne der Stadt Bestes gesucht, sondern hat aufbegehrt dagegen, versucht was Besseres aufzubauen und es ist eigentlich ins Negative gegangen. Es ist sehr, es ist gut, dass wir solche auch historischen Beispiele haben. Mir fallen auch noch so ein paar, wenn ich so dran hatte. Also zum Beispiel Esther, Königin Esther.
Ganz toll.
Hat sich engagiert für ihr Volk, hat gekämpft, bis zum König gegangen, auf den Preis von ihrem eigenen Leben hin, damit ihr Volk gerettet wird. Also damit sie dann nicht unterdrückt werden an dem Tag und umgebracht werden. Da merkt man auch, da muss sie auch gekämpft haben mit sich.
Richtig.
Aber sie hat eine Entscheidung getroffen und hat gesagt, ich möchte das, also ich nutze die Stellung vielleicht, die Gott mir gegeben hat. Es gibt, glaube ich, auch Negativbeispiele in der Bibel, wo Leute ihre Macht entweder missbraucht haben oder wo die Politik sie selbst kaputt gemacht hat. Sie haben sich in der Politik engagiert und das hat ihr Leben ein bisschen zerstört. Ich denke zum Beispiel, Salomo war vielleicht ein Beispiel, der sich eingelassen hat, der viele so Kompromisse gemacht hat. Das ist, glaube ich, eine der großen Gefahren in der Politik. Man fängt an, Kompromisse zu machen. Jerobeam vielleicht, also sein Sohn, nicht sein Sohn, Rehabeam, sondern der Kontrahent seines Sohnes, sein ehemaliger Statthalter, der Jerobeam, der dafür zwei goldene Kälber aufgebaut hat. Und also er hat Kompromisse gemacht, einfach um politische Macht zu sichern. In dieser Gefahr, glaube ich, steht man, wenn man sowas macht. Und ich glaube, es gibt eine ganze Anzahl von Leuten in der Bibel, die durch ihr politisches Engagement ihr Gewissen aufgegeben haben, ihre Grundsätze verleugnet haben. Pilatus. Also, das ist, glaube ich, eine Gefahr, in der wir stehen. Das müsste vielleicht noch erwähnt werden. Aber gut. Die Bibel kennt beides. Und warnt auf der einen Seite davor, sich da zu engagieren, aber auf der anderen Seite, solltest du da sein und Gott dich da schon reingerufen haben, dann such der Stadt Bestes. Dann vielleicht, also das war jetzt so ein bisschen so über die Bibel. Interessant wäre noch, in der Bibel gibt es solche Leute, die da in verschiedenen Positionen stehen. Wie war es denn mit unseren Pionieren? Unsere Pioniere lebten ja auch so in Zeiten, die ziemlich aufgewühlt waren. Es gab auch viele Demonstrationen, auch auf den Straßen. Es gab viele Parteienkonflikte. Da wäre natürlich die Frage, wie standen eigentlich unsere Pioniere zu politischem Engagement? Also sind unsere Pioniere wie Bates oder Andrews und wie sie alle heißen, haben sie sich Parteien angeschlossen?
Also, was Schwester White immer wieder auch erwähnt hat, dass wir uns gezielt, zum Beispiel was die Mäßigkeitsbewegung damals anging, das war auch eine Bewegung, die auch so gewissen politischen Einfluss ausgeübt hat, auch auf die Lebensgrundsätze, auf den Lebensstil, dass gerade diese Dinge, wo wirklich eine Motivation ist, die auch mit dem Anspruch, den wir auch als Adventgemeinde hatten, in Übereinstimmung ist, dass wir sogar mit denen zusammenwirken oder arbeiten sollen, um halt dieses Anliegen der Mäßigkeit noch viel, viel, viel mehr Menschen zugänglich zu machen. Schwester Weid schreibt ja auch, dass gerade dieser Aspekt viele Menschen davon abhält, überhaupt weitere geistliche Speise aufnehmen zu können.
Vielleicht erklären wir kurz, was das war, diese Mäßigkeitsbewegung, ja, wogegen sie gekämpft hat.
Genau. Also sie haben sich gegen Handel mit Alkohol, Verbreitung auch dieser hochprozentigen Sachen sehr, sehr, sehr stark eingesetzt, damit halt dieses ganze Elend, was durch Alkohol halt auch geschieht, ne, also dass die Männer anfangen halt ihre Jobs zu vernachlässigen, das Geld halt vertrinken, mehr oder weniger, die Familien nicht mehr gut versorgen können.
Manchmal.
Ja.
Also sogar tyrannisieren.
Tyrannisieren oder auch Gewalt ausüben gegen ihre eigenen Frauen, dass das halt eingedämmt wird. Genau, dafür haben sich die Mäßigkeitsbewegung ganz stark eingesetzt.
Genau, und da gab es ja sowohl einmal so diesen weltlichen Strang, also Menschen in der Welt, die das gesehen haben, hier stimmt was nicht, das ist nicht richtig, und die dagegen versucht haben zu kämpfen. Und das war ja einen ähnlichen Standpunkt hatten die vertreten, wie eben auch viele Christen, auch unsere Pioniere, die gesagt haben, wir stehen auch hinter diesen Sachen. Also wir sind auch dagegen, dass hier der Alkohol verbreitet wird oder Tabak oder Medikamente missbraucht werden und also solche Dinge halt. Es ging, glaube ich, auch noch um Kaffee und also verschiedene Dinge. Und haben gesagt, eigentlich sind die auf unserer Linie. Jetzt würden wir natürlich fragen, sollen wir uns da zusammenschließen, also mit der Welt? Also was haben Licht und Finsternis miteinander zu tun? Ist das rechtens, dass wir mit denen mitmachen? Und da ist es, glaube ich, ein gutes Vorbild, dass du das erwähnst, die Mäßigkeitsbewegung. Ist natürlich die Frage, inwiefern wir das, wir wissen ja, unsere Pioniere haben mit ihnen kollaboriert, also sie haben mit ihnen zusammen sozusagen sind den Weg gegangen, um dem Alkohol kein Forum zu geben.
Richtig.
Es wäre die Frage, können wir das anwenden auf diese heutige Situation? Es ist bei uns heute ähnlich. Also in der Frage der freien Meinungsäußerung oder der Frage der Gewissensfreiheit.
Also ich denke, das ist ja diese Schnittmenge, von der wir damals oder vorhin gesprochen haben, Entschuldigung, dass dieses Anliegen für uns ja sehr, sehr, sehr entscheidend und wichtig ist, dass eine freie Entscheidung, eine freie Gewissensentscheidung eigentlich die Grundlage auch eigentlich ist für Gottes Regierung, dass wir wirklich aus freiem Herzen uns für das Richtige, aber auch für das Falsche entscheiden können. Es hat seine Konsequenzen auf beide Seiten. Ne? Und ich denke, das ist ein Anliegen, das wir unterstützen. Aber ich glaube, ich persönlich, dass es sehr schwierig ist, diese Menschen, die ich jetzt dort kennenlerne, man kann sie begleiten, man kann sie betreuen, man kann ihnen helfen, wirklich das ganze Bild zu erkennen. Aber jetzt gezielt mit ihnen zusammenzuarbeiten, dafür muss erstmal irgendwo, ich sag mal, eine Basis geschaffen werden. Das heißt, wenn die Menschen sich dann bekehren würden und man auf einen Nenner dadurch kommt, dass dann auch eine Zusammenarbeit natürlich dann auch, ist ja ganz klar, dann möglich wird. Aber jetzt im Vorfeld schon sehe ich das ein bisschen als problematisch an.
Ich habe vielleicht ein Zitat, würde ich gerne anbringen aus, welches Buch ist das? Diener des Evangeliums. Seite 394, da heißt es, ein großer Weinberg ist zu bearbeiten, aber während die Christen unter den Ungläubigen arbeiten, sollen sie sich den weltlich Gesinnten nicht gleichstellen. Sie dürfen ihre Zeit nicht mit politischen Reden ausfüllen, denn dadurch geben sie dem Feind Gelegenheit, sich einzuschleichen und Meinungsverschiedenheiten und Uneinigkeiten zu verursachen. Prediger, die als Politiker auftreten möchten, sollten ihre Beglaubigungsscheine nicht behalten. Denn ein solches Werk hat Gott weder hohen noch niedrigen seines Volkes gegeben. Taffe Aussage, oder?
Absolut.
Das Ayn White sagt, also wer sich irgendwie versucht, hier politisch zu engagieren und politische Reden hält, gerade Prediger, die sollten ihre Beglaubigungsscheine verlieren. Die sollten nicht mehr als Prediger angestellt sein. Widerspricht das jetzt so ein bisschen dem, was wir gerade zusammengetragen haben?
Nee, ich finde persönlich nicht, weil Politik ist ja dieses Spektrum, diese Vermischung aus vielen verschiedenen Motiven oder auch Ausrichtungen, wo es Zielführungen, wo es hinführen soll, was aber ja nicht oftmals mit der Schrift vereinbar ist. Und ich glaube, das ist auch, was sie hier gezielt sagt, dass man einen Boden bietet, etwas in die Gemeinde hineinzubringen, was mit der Bibel gar nicht vereinbar ist und dadurch einen Nährboden schafft für die Ungerechtigkeit und auch für Uneinheit, für Spaltung, dass nicht mehr diese klare Linie gefahren wird, die uns die Bibel aufzeigt.
Das ist also von den Pionieren können wir sagen, wir wissen, sie haben versucht, sich aus politischen Dingen rauszuhalten, allgemein. Sie haben auch versucht, das weiß ich von Ellen White, von Briefen, dass sie geschrieben hat an Leute, die zum Beispiel bei den Freimaurern engagiert waren, sich da eingesetzt haben. Dann hat sie gesagt, du musst dich entscheiden, auf welcher Seite du stehst. Mach nicht beides, sei nicht in der Gemeinde und in der Loge. Dass sie sich auch nicht parteipolitisch engagieren sollten. Das haben sie deutlich gesagt, dass das nicht machen. Sie sollten auch nicht sagen, wer gewählt wird oder wen sie wählen wollen oder ob sie überhaupt wählen sollen von der Kanzel aus. Ellen White hat sich da vehement gegen ausgesprochen. Die Pioniere, die waren auch nicht, also die haben sich auch von diesem Thema distanziert. Aber doch haben sie mitgemacht bei solchen bestimmten Bewegungen. Also in der Fall die Mäßigkeitsbewegung. Und ich vermute, das kann ich ja nur vermuten, ich vermute, in der Entscheidung um die Gewissensfreiheit hier hätten sie sich auch eingesetzt. Warum ich das glaube, ist, weil wir das von, es gab damals so ein Gesetz, das war so Ende 19. Jahrhundert, da ging es darum, ein religiöses Gesetz einzuführen. Das war eine Sonntagsfrage. Es sollte allgemein der Sonntag heilig gehalten werden. Das sollte sozusagen über das Gewissen des Menschen herübergebügelt werden. Und da haben sich damals unsere Pioniere stark eingesetzt, also Jones zum Beispiel, die bis vor die Gerichte gezogen sind und auch mit den Parlamenten gesprochen haben. Also da war viel Energie drin und viel Einsatz.
Absolut.
Deswegen meine Vermutung, dass sie sich auch heute, wenn es um Gewissensfragen ginge, genauso engagiert hätten.
Genau, davon bin ich auch fest überzeugt. Und dass sie sich aber nicht jetzt, ich glaube nicht mit Gruppierungen jetzt zusammengeschlossen hätten, die sonst noch andere fragwürdige Ziele verfolgen. Aber die haben sich auch, ich sag mal von der Jones, der ist ja wirklich aus einer Überzeugung, dass das diese Einschränkung hervorruft, die ja vor der die Bibel uns ja ganz klar auch warnt. Ne? Dieses Mahlzeichen des Tieres, was dadurch halt vorbereitet wird, dass er das von der Bibel her erkannt hat und aufgrund dessen sich ganz klar dagegen gestellt. Also aufgrund der Wahrheit wurde er sehr stark berufen, da wirklich bis in die höchste Instanz zu gehen, um das abzuwenden. Und Gott hat ihm Erfolg geschenkt. Wenn er es nicht gemacht hätte, wo würden wir heute stehen? Wären wir noch hier? Das ist echt spannend. Also wie wichtig auch das war, dass er das gemacht hat.
Ja. Ja. Dann eine Sache, die mir gerade noch in den Geist kam, ist, dass da, vielleicht zitiere ich es kurz aus Für die Gemeinde geschrieben, Band 2, Seite 345. Da sagt Ellen White, meine Brüder, habt ihr vergessen, dass Gott kein von euch beauftragt hat, seine politischen Überzeugungen in unseren Zeitschriften oder in Gemeindeveranstaltungen zu äußern? Wenn Gottes Volk zusammenkommt, dann soll es auch Gottes Wort hören.
Amen.
Also ganz wichtiger Punkt, gesagt, also wir sind nicht dazu beauftragt, hier Politik zu machen, politische Meinungsverschiedenheiten irgendwie zu debattieren, weder von der Kanzel noch in unseren Zeitschriften und auch nicht hier in unseren Sendungen wäre das ja heute. Wir sollen nicht Politik betreiben und sozusagen den Leuten vorschreiben, wen sie wählen sollen, wen nicht oder ob sie wählen sollen oder ob sie nicht wählen sollen. Das ist nicht die Aufgabe, dass wir dahin gehen, sondern was meint sie, also wenn sie das sagt, das soll nicht in unseren Zeitschriften und das soll nicht von der Kanzel gepredigt werden, sondern es soll Gottes Wort gehört werden. Das ist, glaube ich, verliert euch nicht in politischen Fragen, so wie Christus das gemacht hat. Er ist denen ausgewichen. Also er hat sich damit nicht beschäftigt, politische, weltliche Fragen. Nur dann, wenn es sozusagen um geistliche Fragen ging, um es darum ging, die Menschen zum Wort Gottes hinzuführen, dann hat er diese Dinge aufgenommen. Ich glaube, das ist sowas, was wir im Hinterkopf behalten müssen. Das haben unsere Pioniere, glaube ich, richtig gemacht. Das sehen wir auch bei Christus so. Ja. Und genau so müssen wir es, glaube ich, auch umsetzen. Also ich darf nie auf die Kanzel stellen und sagen, wählt den oder wählt den.
Ja, und dass man die Politik dafür benutzt, um die Prophetie zu erklären oder die aktuellen Ereignisse, die Leute da abzuholen, um sie zum Wort Gottes zu führen, ist ja etwas ganz anderes, als wenn ich die Politik benutze, um irgendwelche politischen Interessen umzusetzen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil da holen wir die Menschen sehr stark gerade ab, indem wir ja sehen, dass die politischen Ereignisse, die gerade stattfinden, die Prophetie sehr stark bestätigen. Und ich habe oftmals auch Gespräche mit Menschen über das Mahlzeichen des Tieres. Und da herrscht so viel Verwirrung. Mhm. Und wir haben ganz klare Antworten, die wir aus der Schrift heraus den Menschen liefern können. Wir können genau sagen, wer die Tiere sind. Und wir können das auch belegen. Mhm. Und wir können deswegen auch belegen, was eigentlich nur das Mahlzeichen des Tieres sein kann. Und das ist sehr spannend. Das haben die Menschen noch gar nicht so auf dem Schirm. Und da können wir sie, ich sag mal, dadurch, dass wir politische Kenntnis haben, sollten wir uns auch aneignen. Ne? Aber sie dafür nutzen, um die Menschen zum Wort Gottes zu führen. Das ist, denke ich, die richtige Ausrichtung dann, wie du schon gesagt hast.
Und jetzt könnte ja jemand sagen, dass er, um sozusagen christliche Werte im Land einzuführen, um den Menschen zu helfen, sich eine Partei sucht, in diese Partei hineingeht und versucht, mit dieser Partei diese christlichen Werte einzuführen, damit das Land zu verbessern. Hältst du das für eine geschickte Möglichkeit, sich also einer Gruppierung, einer bestehenden Partei anzuschließen, um das Land zu verändern?
Also ich persönlich halte es nicht für eine gute Vorgehensweise. Wir haben selber einen Bruder oder Freund auch kennengelernt, der zu uns in die Gemeinde kam, weil er den Sabbat erkannt hat. Er war ein Anwalt und der ist zu uns in den Hauskreis dann gekommen. Wir haben uns dann sabbats auch öfters mal getroffen. Und er hat sich der AfD angeschlossen als überzeugter Christ, weil er einfach auf einer politischen Ebene christliche Werte einbringen wollte oder christliche Wahrheiten einbringen wollte, dieser Ungerechtigkeit halt zu begegnen. Und er hat halt die größte Schnittmenge dort bei der AfD gesehen, von dem Gedankengut. Aber als er dann da drin war, nach ein paar Monaten, hat er dann gemerkt, dass da überhaupt gar keine wirkliche Einheit möglich war, weil so gegensätzliche Strömungen an Menschen dort waren, teilweise sehr gläubige Menschen, aber auch sehr ungläubige Menschen. Und er hat einfach gemerkt, das ist so kontraproduktiv. Man fühlt sich gar nicht eins und man kann auch keine, ich sag mal, Botschaft, die eine Einheit bedarf, wirklich glaubwürdig und aufrichtig Menschen vermitteln, wenn so eine Uneinheit untereinander besteht. Und auch wenn man was erreichen würde, würden sich dann vielleicht wieder andere dagegen stellen und das negieren und sagen, wir wollen das gar nicht. Also es ist ganz, ganz schwierig, sowas umzusetzen in einer politischen Bewegung.
Ist, glaube ich, auch so ein Bereich, ich vermute, der Teufel nutzt sowas. Also er versucht, Kompromisse zu machen. Also er kann ja nicht sagen, gib deinen Glauben auf. Er kann sagen, du könntest vielleicht da einen kleinen Abstrich machen, du könntest vielleicht da was ändern. Und gerade wenn man in so einer Partei zusammen ist, wenn das nicht wirklich alles tiefgläubige Menschen sind, dann hat man halt wirklich die Gefahr, dass man sich irgendwie miteinander arrangieren muss. Man muss Kompromisse machen und dadurch, glaube ich, kann der Teufel viel Raum gewinnen. Also müsste schon sehr stark sein, um da wirklich standhaft drin zu stehen und seinen Glauben wirklich auch zu bewahren, zu erhalten und auch zu verbreiten. Ist, glaube ich, wirklich eine Gefahr, die manchmal unterschätzt wird in solchen Parteien. Ich würde davon auch abraten, sowas zu machen, also sich parteipolitisch zu engagieren. Wichtig ist, glaube ich, dass wir hier trennen von parteipolitischen Themen und sozialpolitischen Themen. Denn ich glaube, sozialpolitisch sich zu engagieren, ist, glaube ich, genau das, was wir auch gerade gesagt haben. Also, was zum Beispiel auch unsere Pioniere getan haben. Bestimmte Dinge, die einfach gut waren, auch vorangebracht. Sie haben zum Beispiel gegen die Sklaverei ausgesprochen oder gegen den Alkoholkonsum im Land. Und in unserem Fall wäre es für Gewissensfreiheit. Aber ich glaube, das sind Dinge, da können wir uns schon engagieren. Aber hier ist natürlich auch diese Vorsicht geboten. Und hier vielleicht die Frage, wie würdest du die Demonstration in diesem Bereich einordnen? Würdest du sagen, das sind noch Dinge, die wir Christen vertreten können oder wo wir besonders auch vorsichtig sein müssen? Was würdest du den Menschen hier raten?
Also ich muss sagen, von den Grundsätzen, die ich so herausfinde bei den Menschen, die dort auf die Straße gehen, kann man vieles einfach vertreten, weil sie ja wirklich für die Gesellschaft etwas bewirken wollen, gesellschaftspolitisch etwas verändern wollen, für die Gewissensfreiheit, aber auch für gerechte Verteilung von Geld, Arbeitsplätzen und auch, ich sag mal, der hohen Steuerlast. Und das sind ja auch alles Dinge, wo sie versuchen, einfach eine Gerechtigkeit für alle zu schaffen. Also das sind so Dinge, die ich auch immer wieder sehe, die, ich sag mal, ich auch unterstützen könnte persönlich. Aber wiederum halt auch Ansätze, Sachen zu implementieren oder ich sag mal eine Regierung aufzubauen nach ihren Wünschen und Vorstellungen, die aber halt wiederum nicht auf den Grundsätzen Gottes verankert ist, wo nur scheitern kann.
Was könnten wir tun, um unseren Politikern zu helfen?
Ich denke, für sie zu beten, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dazu sind wir auch aufgerufen von der Bibel her, wirklich für sie aufrichtig zu beten und ganz besonders, weil sie haben großen Einfluss und wenn sie für die Wahrheit gewonnen werden können, wenn Gott ihr Herz öffnet und sie befreit, dann können sie großes Gutes bewirken auch in diesem Land und vor allen Dingen Frieden erhalten, indem wir natürlich auch wieder viele Vorzüge haben, dass die Winde noch fern oder zurückgehalten werden, um unsere Missionsarbeit auszuführen und noch viele Menschen, die vielleicht sonst nicht zur Erkenntnis der Wahrheit finden könnten, noch zu finden.
Finde ich auch eine faszinierende Rede von Ellen White, wo sie sagt, Gott benutzt manchmal Menschen in der Politik, segnet sie mit seinem Heiligen Geist, dass sie in einer Vollmacht sprechen vor den Parlamenten, dass die Winde zurückgehalten werden. Das ist schon gewaltig. Also Gott benutzt wirklich einzelne Leute dort, ob das nun ein Gefäß zur Ehre oder zur Unehre ist, davon mal dahingestellt, aber er benutzt sie, um die Winde zurückzuhalten. Und da ist, glaube ich, Gebet wirklich eine ganz, ganz große Sache, was uns auch verbindet als Christen, dass wir auch für die Obrigkeit beten.
Ich glaube, wir sind ganz interessant, Ronny, dass viele Politiker das Buch Vom Schatten zum Licht schon bekommen haben. Angela Merkel zum Beispiel auch. Und viele Politiker, da haben die Leipziger damals sehr darauf geachtet, dass jeder der höher gestellten Politiker dieses Buch in die Hand bekommt. Und das kann Gott auch nutzen, dass sie eines Tages, und vielleicht lesen sie schon drinne, dadurch auch zur Erkenntnis der Wahrheit geführt werden. Vielleicht das, ich sag mal, ziemlich großes Licht schon in die Hand bekommen, was sie natürlich auf das viel größere Licht die Bibel hinweist. Und ich hatte jetzt zum Beispiel auch in Brüssel, hatten wir einen AfD-Parteimitglied, der hat einen ganzen Stapel vom Schatten zum Licht mitgenommen, hat 300 Euro dafür gespendet. Was für eine Wertschätzung. Also der hat es wohl schon gelesen und hat erkannt, boah, da sind Inhalte drin, die jetzt die Menschen ganz besonders brauchen.
Stark. Ich glaube, eines Tages werden wir sehen, was diese Bücher für ein Werk gebracht haben. Eines Tages werden wir die Rückschau haben, wenn wir sehen, wenn die Weltgeschichte sozusagen hinter uns liegt, wenn wir zurückblicken, dann uns die Augen geöffnet werden für das, was die Bücher bewirkt haben, wenn wir staunen. Ich habe eine Stelle, die ich gerade zu unserem Gespräch noch anführen will. Das ist 1. Timotheus 2. Und dort die ersten drei Verse. Da schreibt Paulus an Timotheus, in 1. Timotheus 2, 1 bis 3. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagung darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter.
Amen.
Also auch damals, Paulus hat aufgerufen, auf an Timotheus geschrieben und sagt, sag den Gemeinden, dass sie beten sollen für unsere Obrigkeit, für Könige, Politiker, dass sie für sie beten, damit wir noch in aller Ehrbarkeit ein ruhiges, friedliches Leben führen können und halt noch arbeiten können. Denn wir wissen, das Werk eines Tages werden wir Verfolgung vollenden müssen. Und solange es noch geht, solange noch Frieden ist, ist es noch viel leichter für uns, noch Menschen zu erreichen. Und deswegen diese Gebete, auch dieser Aufruf hier von Paulus. Betet, betet, betet. Und wie du sagst, natürlich für die Politiker sollten wir auch heute beten. Also egal, ob wir mit ihnen übereinkommen oder nicht, ob wir ihre Meinung teilen oder nicht, aber dass Gott ihnen Weisheit und Kraft gibt und auch in ihr Gewissen spricht, das Richtige zu tun. Vielleicht unsere Zeit läuft uns gerade weg, aber ich möchte noch vielleicht zwei Dinge noch von dir wissen. Das eine, auf wie viele Demos ungefähr warst du so in den letzten 2 Jahren?
Also seit der Pandemiezeit, ich meine, wir haben auch erst, ich sag mal, ungefähr so ein paar Monate später erst angefangen, dorthin zu gehen, sind das, ich denke, so um die 100 Demonstrationen, kleinere und also viele kleinere und einige größere gewesen.
Okay, dann hat sich meine letzte Frage, die ich hier stellen will, ist schon ein bisschen verkompliziert. Ich wollte dich nämlich fragen, ob du vielleicht so ein, zwei Erfahrungen teilen kannst, aber du hast wahrscheinlich auch hunderte Erfahrungen gemacht, wenn du auf so vielen Versammlungen warst. Könntest du vielleicht ein oder zwei erzählen, die oder vielleicht Dinge, die dich besonders beeindruckt haben in dieser Zeit?
Also was mich sehr, sehr, sehr beeindruckt hat, ist, dass ein großes Netzwerk entstanden ist in ganz Deutschland, Süddeutschland, Westdeutschland, Ostdeutschland, Norddeutschland, wo viele Geschwister dadurch, dass sie angefangen haben, auch diese Arbeit zu tun, rauszugehen, auf Demonstrationen, aber auch so Straßenmissionen zu machen, auf die Spaziergänge zu gehen, erweckt wurden, wirklich zu beständiger Missionsarbeit, dass ganze selbstständige Gruppen sich gebildet haben. Und jedes Mal, wenn wir dann auf einer größeren Demo waren und mehrere Leute zusammengekommen sind, hat man teilweise, wenn man noch die Möglichkeit hatte, stundenlang danach noch miteinander geredet und wollte sich gar nicht mehr voneinander trennen. Da merkte man so richtig, was für eine Einheit schon gewachsen ist, was für ein großes Bedürfnis auch da ist, wirklich als Bewegung vorwärts zu gehen und so große Sehnsucht, Jesus zu begegnen. In Brüssel, da waren wir so um die 70 Geschwister und es war einfach beeindruckend. Die kamen aus der Schweiz teilweise gefahren. Also die sind einen Tag vorher angereist, haben noch eine Nacht geschlafen, um mit dabei zu sein, um das mal mitzuerleben. Und ja, dieser Zusammenhalt und dieser Eifer, das ist eine ganz tolle Erfahrung. Insgesamt gesehen kann man jetzt sagen, es ist ja nicht so entscheidend, um über Zahlen zu sprechen, aber es waren so weit über 200.000 Bücher hier in Deutschland, die wir verteilen durften und wo wir so viele Rückmeldungen schon bekommen haben, wo Menschen wirklich auf dem Weg sind oder schon wirklich bekehrt. Und wie viele Früchte wird es noch tragen, wir wissen es nicht. Aber der Geist der Weissagung sagt, dass sich Tausende von Menschen bekehren werden aufgrund unseres Schrifttuns an einem Tag. Also wie viele werden, wenn diese Ereignisse eintreten, diese Bücher lesen und dann überzeugt sein, das ist die Wahrheit, der wollen wir nachfolgen. Das ist so eine schöne Erfahrung und ich muss auch für mich persönlich sagen, ich habe ja viel organisiert und geplant. Also ich bin mittlerweile sehr viel am Organisieren und Planen. Die Bücher, dass überall alle mit Büchern versorgt sind und auch die größeren Einsätze. Und wir haben so stark Gottes Führung erlebt. Ihr müsst euch überlegen, in Amsterdam, mitten in der Innenstadt mit einem 7,5-Tonner, dann dort zu stehen, 5 Paletten auszuladen. Wir sind einfach im Glauben vorangegangen. Wir hatten jetzt keine Genehmigung oder Sonstiges gezielt dafür. Aber Gott hat Türen geöffnet. Die Polizei war uns wohlgestimmt. Die wollen dann selber noch Bücher haben. Die sind teilweise mit ihren Bullis vor unsere Bücherwagen gefahren und haben nach Büchern gefragt, auch in Deutschland. Und Gott hat Wunder über Wunder getan. Wenn man das selber erlebt, wenn man selber da drin sein darf, ist es die größte Erfüllung, die man sich vorstellen kann. Nichts kann einem mehr erfreuen, als wirklich in dieser letzten Generation dieses Werk durch Gottes Gnade gemeinsam als Gemeinde vollenden zu dürfen. Mit dem Licht, was wir haben, das ist wirklich ganz stark. Und das gibt uns so einen Rückenwind.
Ich glaube, es ist ein schönes Zeugnis für viele Menschen, die so das Buch bekommen, als auch euch sehen, mit euch in Kontakt kommen, mit euch reden, weil ihr gebt ja auch Hoffnung weiter. Ihr betet mit den Menschen, ihr seid für sie da, ihr habt Antworten auf ihre Fragen, die sie noch nie gehört haben. Ich glaube, das ist wirklich eine ganz, ganz besondere Zeit gerade, in der wir wirken können. Und ich bin dir sehr, sehr dankbar dafür. Mich erinnert das so ein bisschen auch an die Zeugnisse, die ich bekomme von den Menschen aus zum Beispiel aus dem Ahrtal, wo ja auch viele hingefahren sind und dort mitgeholfen haben. Und die Menschen waren beeindruckt von den Christen, dass sie so selbstlos da mitarbeiten und so. Das ist, also ich denke, das ist vielleicht eine besondere Zeit, eine besonders schwierige Zeit, aber deswegen auch eine besondere Zeit, in der wir besonders wirken können. Ich bin so dankbar, dass du diese Zeugnisse mit uns teilst, denn auch wir hier bei Amazing Discoveries bekommen ganz oft Anschriften von Menschen, die Bücher bekommen haben und gerne mal in Kontakt treten wollen mit Adventisten, die einfach beeindruckt sind wirklich von dem Buch und auch von den Menschen, die sie kennengelernt haben. Also auch dafür herzlichen Dank, dass du diese Arbeit machst und auch viele andere.
Wir müssen auch dazu sagen, wir verteilen natürlich nicht nur das Buch, sondern alle adventistischen Bücher, so die Literatur, auch viele Bibeln. Wir haben, das ist sehr interessant, dadurch, dass wir das Buch sehr breitflächig verteilt haben, haben wir so riesen Nachfragen nach Bibeln gehabt. Also wir haben hunderte von Bibeln innerhalb von kurzer Zeit verschicken dürfen. Das war wirklich auch eine ganz, ganz besondere Erfahrung, dass die Menschen durch das Buch ja zur Bibel geführt werden sollen. Das war ja immer Ellen Whites Anliegen. Mein Buch soll nur dazu dienen, zu dem viel größeren Licht zu führen. Und ich würde auch euch einfach ermutigen, also wenn ihr mal mit dabei sein wollt, dann kommt einfach auf uns zu. Wir blenden vielleicht mal eine E-Mail-Adresse ein, wo ihr Kontakt aufnehmen könnt. Wenn ihr mal mehr erfahren wollt oder auch mal rausgehen wollt und ein paar Tipps braucht, kommt gerne auf uns zu.
Super, Mensch. Vielen, vielen Dank, Simon, dass du deine Erfahrung mit uns teilst und dass du uns so ein bisschen geholfen hast, auch so das politische Geschehen einzuordnen. Wie steht man als Christ dazu? Wie sollte man sich verhalten? Und deine beeindruckenden Zeugnisse. Danke dafür. Ich hoffe, dass wir noch die ein oder andere Sendung zusammen machen können. Hat mich wirklich sehr gefreut, dass ein weiter Anfallsweg, das weiß ich. Aber ich glaube auch viel zu sagen. Also danke dir und danke natürlich auch, liebe Zuschauer, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr ja, mit eurem Einschalten diese Sendung hier unterstützt. Uns macht es viel Freude, dass wir über solche Themen sprechen können. Und wir hoffen, dass ihr auch heute ein bisschen was lernen konntet, vielleicht was Neues sehen konntet und euch geholfen wurde durch das Gesagte. Gottes Segen euch.
Maranatha.